Meine Damen und Herren, letzte Woche haben wir so uns vorgestellt, also eine Erklärung gesehen, was Moshe gesehen hat. Vayar besivlotam. Der Moshe, der wuchs auf und eines Tages ging er raus von dem Palast und er sah, dass seine Geschwister, Religionsgeschwister, unterdrückt werden. Heißt es, Vayar besivlotam und er sah ihr Elend. Die Frage ist, was hat er gesehen? Also eine Sache ist, was wir letzte Woche gesehen haben, nämlich, dass er gesehen hat, dass die Arbeit nicht nur schwierige Arbeit war, sondern sie war so strukturiert, um die Menschen zu erniedrigen. Eine unpassende Arbeit. Für jeden hat man eine Arbeit gesucht, die einem anderen passt, nur nicht ihm. Um damit die Leute zu unterdrücken. Nicht nur zu versklaven für die Arbeit, sondern moralisch zu unterdrücken. Hier gibt es jetzt eine andere Erklärung. Wir fangen an ganz oben, immer von den großen Buchstaben in diesem Block, Chafchet, 28. Absatz. Davar Acher, eine andere Erklärung. Vayar besivlotam, Moshe sah ihr Elend. Was hat er gesehen? Ra'a she'ein lahem menucha. Er hat gesehen, dass sie keine Ruhe haben. Sie haben dauernd Tag in, Tag aus gearbeitet. Ja? Es gab keine bezahlte Ferien, keine bürgerliche Feiertagen, keine Überstunden extra bezahlt. Was?
Keine Überstunden.
Nein? Es gab Überstunden, nur nicht bezahlt, ja? Und nicht einmal gab es einen Wochenende.
Schabbos?
Eben, das ist, was ich sagte.
Gab es damals schon diese Idee von einem freien Tag oder nicht?
Das ist eine gute Idee, eine gute Frage natürlich. Eigentlich, nach meinem besten Wissen, nein.
Okay, den kann man uns aber nicht vorwerfen.
Es ist kein Vorwurf. Es ist Moshe, der... Also erstens weiß ich nicht, ob man in der Antike bewusst war, inwieweit dieser ganze Gedanke eines freien Tages total von uns kommt. Ja, das ist eine jüdische Sache. Aber nehmen wir an, weil der Schabbos, der war noch immer vor 2000 Jahren, als unsere Weisen während des zweiten Tempels florierten, dann war das damals auch weiterhin bekannt als jüdische Sache. Wenn Reisende, das wissen wir von Berichten, von berühmten Berichten von Reisenden, die in Israel besucht haben, haben sie erzählt von den Wundern des Ortes, von den merkwürdigsten Dingen. Unter den Dingen, die man in Reiseberichten liest, ist zum Beispiel, es gibt folgende vier Dinge. Ich bin nicht bewusst, dass alle vier im gleichen Bericht stehen. Nach meinem besten Wissen gibt es nicht alle vier im gleichen Bericht. Aber eine Sache, es gibt ein Meer, wo wenn man dort reinspringt, dass man schwimmen bleibt. Das Tote Meer. Okay, eine merkwürdige Sache. Dann haben sie erklärt, haben sie berichtet, sie haben einen Tempel, was für ein Riesentempel, das größte Gebäude der Antike oder eine der größten Gebäude. Das ist groß wie, glaube ich, 12 Fußballfelder. Der Tempelberg ist unglaublich groß. Der Tempelberg ist eigentlich ein Gebäude, das rund den Berg gebaut wurde, um damit den Berg aufzubauen, um eine Plaza zu schaffen und darauf gab es den Tempel. Haben sie berichtet, ein Riesentempel ohne Statuen. Das ist unvorstellbar. Jedes kleinste Tempel hatte eine große Riesenstatue. Und hier haben sie einen Riesentempel und keine einzelne Statue. Und das andere, das sie berichtet haben, ist, einmal in der Woche geht das ganze Land streiken. Sie arbeiten nicht. Für die Griechen, die Römer, das war eine verrückte Sache. Und dann gab es noch etwas anderes. Das ist in einem Bericht, der die Kompatibilität zwischen der judäischen, also jüdischen Kultur und Rom versuchte das zu überprüfen. Und hat man gesehen, dass es ein riesiges Problem gibt, das die jüdische Kultur mit Rom inkompatibel macht. Und zwar der Ratio, die Fraktion der freien Leute gegenüber der Fraktion der Sklaven. In Rom gab es, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Gedächtnis, aber sagen wir in Rom, das ist nicht so wild genommen, sagen wir, eine freie Person für 50 Sklaven. Und in Israel gab es 20 freie Personen für einen Sklaven. Wir sind für Freiheit. Das sind die vier große Wunder Israel.
Und sie könnten sich keine Sklaven leisten einfach, ne?
Was?
Israel könnten sich einfach keine Sklaven leisten.
Nein, er wird irgendwie ein spezieller Halacha ist das nicht. Nein,
also, es ist einfach, die Halacha schränkt ein, unter welcher Bedingungen jemand Sklave sein kann. Und auch Sklaven haben Rechten. Und auch Sklaven haben Anspruch auf Geistigkeit. Also die ganze Sache macht schon, sorgt schon dafür, dass Sklaven eine Seltsamkeit waren. Aber für uns, die jetzt diesen Midrasch lernen, ist wichtig, dass vor 2000 Jahren Leuten gestaunt haben, dass es den Schabbes gab. Deshalb nehme ich an, dass unsere Weisen, wenn sie diesen Midrasch gelehrt haben, dass sie auch wussten, dass der Schabbes etwas ist, das Juden vererbt haben an der Welt. Der Midrasch selber mit Schmos Rabbe wurde, jetzt weiß ich nicht mehr ganz, 6. oder 7. Jahrhundert geschrieben, redaktiert. Mhm. Aber das Material, das in dem Midrasch ist, ist viel älter. Mhm. Und darum nehme ich an, dass es nicht völlig unbekannt war, dass wir die sind, die der Welt den Schabbes gelehrt haben. Mhm. Und deshalb mussten unsere Weisen auch wissen, dass die Ägypter keinen Schabbes hatten. Und darum frage ich, was wollen unsere Weisen mit dieser Erklärung? Und ich glaube, dass unsere Weisen Folgendes betonen wollen. Nicht, dass Pharao das verstehen konnte. Pharao konnte so etwas nicht verstehen. Für uns ist aber wichtig, dass Moshe intuitiv verstand, dass Menschen wie Menschen behandelt werden müssen. Ach so, du willst Arbeit? No problem. Verstehe ich. Aber tu das vernünftig, mit Menschlichkeit. Die brauchen Ruhe. Das ist ein Gefühl für Mitmenschen. Das ist ein Gefühl für Humanität. Und das ist genau, was unsere Weisen bei Moshe betonen wollen. Wenn ich sage, wir lernen jetzt die Gestalt von Moshe Rabbeinu, das ist die Gestalt von Moshe Rabbeinu. Eine Person mit viel Humanität. Und jetzt werden Sie sagen, von wo weiß der Midrasch das? Steht nicht in der Tora. In der Tora steht, und das ist der Vers, den wir hier midrashisch erklären, erläutern, dass Moshe hinausging zwischen seinen Brüdern. Erste Sache ist, er spürte, das sind seine Brüder, obwohl er im Palast aufgewachsen ist.
Spürte oder wusste?
Das ist schwer jetzt zu merken. Aber ich würde sagen, spürte. Warum sage ich spürte? Wegen seiner Reaktion nachher. Und dann, Vayar besivlotam, er sah ihr Elend. Dafür musste er sich nicht jüdisch fühlen. Es reicht, dass er eine tiefe Humanität hatte. Und er hat gesehen, wie Menschen schlecht behandelt werden. Und dann heißt es, er hat gesehen, ich, Mitzri, ein ägyptischer Mann, der Makke ish Ivri ist, er hat einen hebräischen Mann geschlagen. Und Moshe konnte das nicht ertragen, wie grausam das war. Vayach et Amitzri, er hat den Ägypter erschlagen. Vayit Meneu Bachol, er hat ihn im Sand versteckt, dass man die Leiche nicht findet und nicht weiß, was hier geschehen ist. Und am Folgetag geht er wieder zwischen seinen Brüdern. Und dann sieht er zwei Juden, Hebräer, Israeliter, der eine schlägt den anderen. die streiten miteinander, gewalttätig. Und dann sagt er dem, der seinen Bruder schlägt, Rasha, Lamata Kerecha, du Bösewicht, warum schlägst du deinen Nächsten, deinen Bruder? Und da sehen wir, dass er eine besondere Verbindung, er erträgt erstens keine Ungerechtigkeit. Er erträgt nicht Ungerechtigkeit. Und dann erträgt er auch nicht, dass es Streitigkeit zwischen Menschen gibt. Ausgerechnet nicht zwischen Juden. Und darum sage ich, er hat wahrscheinlich auch dieses Gefühl der Brüderlichkeit, der Bruderschaft gefühlt. Und er sieht, sie brauchen mit seiner Humanität, sieht er, sie brauchen Ruhe.
Eine Frage. Wurden nur Juden zugeknechtet oder andere auch?
Andere Völker, auch andere Völker. Es heißt nämlich, bei der Plage der Erstgeborenen, beim Erschlagen der Erstgeborenen, heißt es, von dem erstgeborenen Pharaos, der auf dem Thron des Kronprinzen sitzt, bis zum Erstgeborenen der Gefangenen, die hinter der Mühle sitzen. Das heißt, es gab auch, ja, warum sind auch die Gefangenen bestraft worden? Das ist ein Kapitel für sich. Aber Hauptsache, Sie sehen ja, das Volk Israel war nicht das einzige Volk, das versklavt war in Ägypten. Es gab eine niedrige Schicht der Gesellschaft. Aber Moschee mit seiner tiefen Humanität sieht das Leid der Menschen. Das bringt der Midrasch zu Ausdruck, damit das Moschee sagt, sie brauchen Ruhe. Also erstens sehen Sie, diese Erklärung ist verankert in der einfachen Leseweise in dem Text, wenn wir ihn einfach lesen. Moshe Rabbeinu hat eine tiefe Humanität und fühlt sich verbunden mit dem jüdischen Volk. Eine andere Sache ist, was ist die erste Mitzwa, die unsere Vorfahren bekommen haben, nachdem, oder eine der ersten Mitzvot, nachdem, dass sie aus Ägypten herausgezogen sind?
Ah ja, Rosh Chodesh.
Rosh Chodesh war noch in Ägypten, als Moshe Rabbeinu gehört hat. Dieser Monat, was?
Pesach zu feiern.
Pesach. Pesach war noch in Ägypten. Nach dem Auszug, nachdem, dass sie hinausgezogen sind, kommen sie an in einem Ort, das heißt Marah. Das war eine Oase mit einer Quelle, aber das Wasser war bitter. Darum heißt es Marah. Und Moshe hat ein Stück Holz, das Gott ihm zeigte, in die Quelle geworfen und das Wasser wurde süß, trinkbar und das Volk hat trinken können. Und Sham Samlo Chok Umishpat, dort hat Gott Chok Umishpat, Gesetz und Gericht gegeben. Visham Nisau und auch eine Herausforderung, eine Prüfung gestellt. Und was ist geschehen? Die Manna hat angefangen zu fallen. Und dann haben sie gelernt, nach Ablauf einer Woche, dass am Freitag eine doppelte Portion Manna fällt und am Schabbat keine. Und dann musste man lernen. Täglich hat man nur so viel Manna genommen, wie man essen konnte, wie man brauchte. Anderes hat man für andere hinterlassen müssen. Was man zu Hause gehalten hat, ist nicht frisch geblieben, sondern ist verwiesen worden bis am nächsten Morgen. Dann hat man gelernt, dass Crime does not pay, das Verbrechen, dass ich alles für mich nehme und für den anderen nicht überlasse, bringt mir nichts, weil es bleibt sowieso nicht für den nächsten Tag. Und ich muss darauf vertrauen, dass Gott mich täglich ernähren wird. Und am Freitag bekomme ich doppelt, mich soll doppelt nehmen und am Schabbat gibt es überhaupt nichts. Das heißt, sie haben kurz nach dem Auszug aus Ägypten den Schabbat bekommen. Daraus zu entnehmen, ist, dass der Schabbat für das Volk eine besondere Bedeutung hatte, eine besondere Beziehung zum Volk, dass sogar noch vor dem, dass wir offiziell das Gebot und unter den 10 Worten, den 10 Geboten bekommen haben, gab es schon einen Begriff von Schabbat. Und das unterstützt wiederum die Spekulation, dass unsere Vorfahren in Ägypten irgendwann mindestens dieses Begriff kannten. Und darum setzt der Midrasch diese 2 textuellen Gedanken zusammen. Einerseits, dass sie recht früh den Schabbat bekommen haben und deshalb den Schabbat irgendwie kennen müssten. Und andererseits die tiefe Humanität von Moschee, und das trifft sich in dieser Geschichte. Ob die Geschichte jetzt wortlich so geschehen ist oder nicht, Sie kennen meine Politik, ich sage immer das Gleiche, im Kabbalah hi, wenn das eine Tradition ist, die wir so bekommen haben, von Generation zu Generation in der Kabbalah, dann akzeptieren wir das, aber es muss nicht unbedingt so sein, und wir versuchen den Midrash so zu verstehen, auch wenn die Dinge vielleicht nicht historisch gemeint waren. Die Hauptsache für uns ist, was der Midrash als Lehre bringt. Und zu dieser Lehre gehört auch die Musar, eine Art moralische Lehre, die wir lernen, wenn wir die Gestalt von Moshe Rabbeinu betrachten. Was sagt uns der Midrash über die Persönlichkeit von Moshe? Das abgeleitet wird von der Schrift selber und damit auch, was wir daraus lernen können. Gut. Also, er sagt, es gibt keine Menucha. Halach wa amar le Pharao. Dann geht er, hat diese Chutzpe. Er geht zum Pharao und sagt, Mishe yesh lo evet. Jemand hat einen Diener, einen Knechten, einen Sklaven. Im eino nach yom echad b'shavua, wenn er diesen Knecht nicht einmal in der Woche ruhen lässt, was wird geschehen? Humet, wird er sterben. Und was wird er dann nachhaben vom Sklaven? Nichts. Ve'ilu avadecha, und hingegen deine Knechte, im einata maniach lahem yom echad b'shavua, was wird sein mit deinen Knechten, mit dem Volk Israel, wenn du sie nicht mindestens einmal in der Woche einen Tag für das Ruhen gibst? Hey, Metim, sie werden sterben. Was wirst du davon haben? Und was denken sie? Was würde dann die Antwort vom Pharao sein? Vermutlich.
Ja, also wenn sie bis jetzt nicht gestorben sind, jetzt weiß er nichts.
Was war der Grund, dass der Pharao das Volk Israel versklavt hat?
Um sie zu schwächen.
Um sie zu schwächen, also weil er nicht wollte, dass das Volk Israel die Möglichkeit haben soll, den Regime irgendwie zu destabilisieren. Er will nicht, dass sie freigehen und das Land verlassen oder fürchten sogar, dass sie umgeworfen werden und das Volk Israel sich in Ägypten als Freileute etablieren wird. Dann wollen sie, sagt, ihm geht es vermutlich nicht an, wenn sie sterben. Sollen sie sterben?
Ja gut, aus Sicht des Pharaos wäre es gut, wenn die Vermehrungsrate größer als die Sterberate ist, und dann wäre er zufrieden.
Aber die Hauptsache für ihn ist nicht die Versklavung, die Hauptsache ist die Schwächung. Ja. Und sie werden besonders geschwächt, wenn sie sterben. Also mehr geschwächt kann man ja nicht sein.
Ja, aber warum soll was glauben? Ich meine, er sind 200 Jahre Erfahrung damit, die zu versklaven. Und die haben kein Schabbesgeld.
Moshe ist nicht in dieser Geschichte aufgewachsen. Moshe ist aufgewachsen im Palast des Pharaos. Er hat einen direkten Draht zum Pharao.
Ja, aber warum der Pharao ihm glauben, wenn die Tatsache was anderes sagt?
Er ist ein junger idealistischer Mensch. Er ist 20 Jahre alt. Junger Idealist. Ja, glaubt daran, dass er Menschen überzeugen kann. Versucht's. Amarlo hat Pharao ihm gesagt, weißt du was? Keine schlechte Idee. Also nicht, dass wir erwartet hatten. Ne? Erwarten tun wir, dass er sagt, gut, sollen sie sterben. Nein, nein. Weißt du was? Lech va'asei lahen, kmo shetomar. Geh tu, was du willst, wie du sagst. Alach Moshe, dann ging Moshe, v'tiken lahem et yom ha-shabbat lanuach. Und er hat dann den Schabbat etabliert, um zu ruhen. Vayar ish mitzri. Okay, und das ist diese Erklärung. Jetzt kommt zur nächsten Sache. Moshe hat das Leid gesehen des Volkes, und dann sah er einen ägyptischen Mann, der einen jüdischen Mann schlägt. Vayar ish mitzri. Er sah einen ägyptischen Mann. Was hat er so gesehen? Das, hier kommen wir zurück zur typischen midrashischen Exposition, die basiert auf Ökonomie der Worten, das heißt, dass die Torah, eine Theorie, dass die Torah so wenig möglich Worten verwenden soll, um Dinge zu beschreiben. Warum steht die Rat gesehen? Sie erinnern sich, die dabei waren letzte Woche, jemand hat ein Fischgeschäft geöffnet und schreibt darauf ein Schild, hier verkaufen wir täglich frische Fisch. Und dann kommt jemand vorbei, sagt er ihm, ja, warum schreibst du hier? Natürlich hier, wo denn? Verkaufst du um die Ecke? Dann kommt ein anderer vorbei und sagt, man verkauft täglich frische Fisch. Was denn? Denkst du, dass da jemand sich vorstellen würde, du gibst ihm gratis weg? Natürlich draufstehen. Das musst du nicht schreiben. Okay. Täglich frische Fisch. Dann kommt ein anderer dabei, sagt er, natürlich täglich. Wann denn? Wirst du warten, bis der Fisch alt ist? Jeden Tag kommst du Fisch. Verkaufst du frische Fisch. Dann kommt noch ein anderer vorbei, sagt er, natürlich ist er frisch, was sonst? Wirst du alte Fisch verkaufen? Nur frische. Dann tut er frische auch. Ausmerzen, bleibt Fisch. Dann kommt zuletzt ein Freund vorbei, sagt er ihm, warum schreibst du das überhaupt? Man kann doch das 3000 Wochen riechen, dass du frische Fisch verkaufst. Ja, das ist Ökonomie der Wörter. So. Ja, du hast es sogar letzte Woche gehört. Das ist noch immer gut.
Ist wie immer drauf.
Jetzt. Das ist ein Witz, aber in der Tora ist es ernst, dass die Tora sich relativ kurz fasst. Und darum, wenn die Tora etwas schreibt, dann müssen wir die Frage stellen, was will die Tora damit? Vayar ish Mitzri, er hat einen ägyptischen Mann gesehen. Was hat er gesehen? Es hätte stehen können, Vayhi ish Mitzri make ish Ivri. Und es war ein ägyptischer Mann, der einen jüdischen Mann geschlagen hat. Vayachoto. Und er hat ihn erschlagen. Warum heißt es, weil Jahre hat gesehen? Was ist das Besondere daran, dass Moshe gesehen hat? Was hat er gesehen? Sagt der Midrash. Amar Ravuna, das ist die 10. Zeile. Amar Ravuna, Beshem Bar Kapara. Sagt Ravuna im Namen von Bar Kapara. Bishvil Arba'a Dvarim Nigalu Israel mit Mitzrayim. Es gibt vier Gründe, weshalb unsere Vorfahren aus Ägypten befreit worden sind. Was hat das mit dem ägyptischen Mann zu tun, mit dem Sehen? Warten Sie doch. Erstens fangen wir an mit der Lehre von Ravuna im Namen von Bar Kapara. Vier, das heißt, unsere Vorfahren hatten überhaupt keine Mitzvahs. Sie haben eigentlich kaum Verdiensten gehabt. Man war total beschäftigt mit der Versklavung. So, was haben sie besonders gehabt, dass sie noch erlöst werden konnten? Vier Dinge. Welche vier Dinge? Echad, eins, Sheloshinu Shmotam. Sie haben jüdische Namen gehalten. Sie haben mir gefragt, vor dass wir den Schuh angefangen haben, ob Moshe ein ägyptischer Name ist oder nicht. Wer hat den Namen Moshe gegeben? Die Tochter des Pharaos.
Ist nicht da.
Was?
Ist kein jüdischer Name.
Nach dieser, also wenn man betrachtet, wer den Namen gegeben hat, dann ist der Name eigentlich ägyptisch.
Ja. Logischerweise. Ja.
Kleines Problem. Warum heißt der Moschee? Ki min amayim meshitiu, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen.
Aber das ist hebräisch. Eben, genau. Was? Sie konnte ja gar nicht hebräisch, bestimmt nicht.
Also, das ist also hebräisch. Dann ist der Name hebräisch. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn sie ihnen einen Namen gegeben hat und der Name ist hebräisch, dann klebt etwas nicht. Und die Kommentare stellen sich diese Frage und es gibt verschiedene Antworten. Ich gebe nur einzelne der Antworten. Wenn Sie sehr kurz eine relativ schöne Liste sehen wollen von Erklärungen, dann schauen Sie, es gibt eine Übersetzung der Torah, die heißt The Living Torah. The Living Torah wurde von Rabbiner Arye Kaplan übersetzt, geschrieben. Das ist eine Übersetzung, die nicht wortlich ist, sondern statt wortlich ist sie in der Umgangssprache und inkorporiert in ihr wichtigen Erklärungen, damit man den Text versteht, aber ist relativ nahe dem Wortlichen. Das heißt, Rat versucht, die Torah verständlich zu machen, weil sehr oft, wenn wir die Übersetzungen lesen, dann ist das so. Warum? Weil man nicht so sich ausdrückt. Und Rav Arye Kaplan hat dort eine ganze Liste. Er hat auch Dinge erforscht, die auch wichtig sind. Das heißt, er hat eigene zusätzliche Erklärung, mindestens eine zusätzliche Erklärung gebracht. Also eine Möglichkeit ist, sie hat ihm einen ägyptischen Namen gegeben, der zufälligerweise oder himmlischerweise in Hebräisch eine Bedeutung hat. Eine andere Möglichkeit ist...
Also es ist ein ägyptischer Name.
Ja.
Wie alt war er, als er abgesetzt wurde? 2 Jahre, oder?
Er war 2 Jahre, nein, 3 Monaten.
Also war beschnitten, das war
der... Ja. Okay. Es gibt sogar eine Erklärung im Midrash, dass er beschnitten geboren wurde. Es gibt so einen Zustand, wo man ohne Vorhaut geboren wird.
Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass er einen ägyptischen Namen gekriegt hat, der dann übersetzt worden ist.
Eine Möglichkeit ist, es wurde genau das, es wurde übersetzt, sehr gut.
Für die Tora.
Dass es übersetzt wurde, in Ägyptisch war es einen anderen Namen und er wurde übersetzt in Hebräisch nach dem gleichen, der gleichen Gedanke. Interessanterweise, Rabbiner Kaplan geht mit der ersten Erklärung und er zeigt, was Moschee in Ägyptisch heißen soll. Maschau oder so etwas. Und glaubt, das ist so eine Art doppeldeutiger Name.
Also den Namen gibt es, irgendwo habe ich gelesen, dass in den alten ägyptischen Skripten gibt es so einen Namen.
Ja, genau, das ist auch in Persien sehr interessant. Mein Vater erinnerte sich, Vater der seligen Andenkens hatte ein Juwelengeschäft, Schmuckgeschäft. Und er hat gekauft und verkauft. Und eines Tages ist ihm jemand vorbeigekommen aus dem Iran. Und er wollte Geschäft machen mit meinem Vater und hat seine Visitenkarte abgegeben. Mein Vater musste sich plötzlich zurückhalten, um nicht zu lächeln, um nicht auszubrechen im Lachen, weil sein Name war Hamann. Okay, kommen wir jetzt zurück. Moshe Rabbeinu also hat möglicherweise einen ägyptischen Namen. Aber im Grunde genommen haben Juden besondere Namen gehalten. Warum sind Namen besonders? Darf man ein Kind, ein Mädchen Jennifer nennen und einen Jungen,
Christian.
Nein, Christian ist hier nicht gut, weil Christian ist ausgerechnet verbunden mit einer anderen Religion. Ich würde sagen, ein neutraler Name.
Christopher.
Nein, Christopher ist dann wieder gleich. Ja? Vielleicht Silvester. Silvester ist zwar es gibt bekannte Christen, die so geheißen haben, aber Silvester als Name ist neutral, hat nicht eine christliche Bedeutung für sich. Ja? Darf man, oder Thomas, oder was weiß ich, ja? Darf man so einen Namen geben?
Darf man, sollte man aber nicht. Es gibt auch zweiten nach dem 8. Tag, ja? Nach der Beschneidung gibt es einen zweiten Namen.
Oh, also da sehen Sie, man darf. Es gab in Westeuropa was üblich, dass man einen heiligen Namen gab und einen Cholkreich. Das heißt, einen säkulären Namen, einen Rufnamen. Der heilige Name war für alle jüdische Angelegenheiten, ganz besonders, wenn man zur Tora aufgerufen wurde, gesegnet wurde, gebeten hat. Und der andere Name war der Rufname. Und es gab eine Beziehung sehr oft zwischen den beiden. Ja?
Also parallel.
Gleicher Anfangsbuchstabe.
Ja.
Moshe Max.
Menachem Mendel. Mhm. Ja? Mendel ist eigentlich ursprünglich von Mann. Mhm. Ja, nicht ein Mann, ja. Nicht ein jüdischer Name, sondern ein Umgangsname. Und Menachem war der jüdische Name, ging zusammen. Also heute sind das jüdische Namen, ja, oder jiddische Namen. Aber ursprünglich waren das die säkulären Namen.
Also was wie Dovber ist ja genau so in beiden Fällen jetzt.
Ist eine Übersetzung. Okay, ja. Das ist noch etwas, eine andere Kategorie. Jedenfalls, man sieht, man darf auch einen anderen Namen tragen. Aber warum ist dann so bedeutend, dass unsere Vorfahren in Ägypten ihre jüdischen Namen verwendet haben? Also warten wir. Ich habe eine Frage gestellt, lesen wir weiter. Und dann gibt es in Klammern, ja, da sehen Sie in Klammern, die Buchstaben Wav, Chaf, Wav. Sehen Sie das?
Ja.
Auf circa der 12. Zeile. Wav, Chaf, Wav heißt Vechulei und so weiter. Das heißt eigentlich, müssen Sie jetzt wissen, von was ich spreche. Ich werde es zitieren. Ja? Aber man müsste normalerweise selber wissen, was hier gemeint ist. Die 4 Dinge, die man, es gibt verschiedene Versionen davon, 2 Versionen, die ich kenne, aber Hauptsache, sie haben nicht ihre Namen geändert, sie haben nicht ihre Kleider geändert, ja? Sie waren Gedurim Ba'arayot, Das heißt, sie haben die Sexualmoral eingehalten. Mhm. Und sie haben die Sprache gehalten, sie haben keine Lashon Hara gesprochen. Jetzt habe ich fünf, ja. Warum habe ich fünf? Weil es eben verschiedene Versionen gibt. Der Midrash kommt in verschiedenen Orten vor. Nicht alle, die diesen Midrash gelehrt haben, waren einverstanden, was genau die Liste von vier sind. Aber hier zitieren wir diese Gedanken. Und eine davon ist, dass sie den Namen nicht gewechselt haben. Jetzt möchte ich wissen, erstens, bitte, warum?
Das ist Volksidentität.
Wunderbar. Die Namen wie die Kleider und wie die Sprache ist die Identität. 210 Jahre blieben sie in Ägypten. Und doch haben sie eine separate Identität gehalten. Wenn man keine separate Identität hält, dann gibt es keinen Grund mehr, erlöst zu werden. Man ist vermischt, assimiliert, man weiß nicht mehr, wer da ist. Ja? Es gibt kein Volk mehr.
Na, aber.
Wir aber umgekehrt sind von einer Familie zum Volk in Ägypten geworden. Das war die eiserne Schmiede.
Darf ich Ihnen etwas widersprechen?
Bitte?
Ich glaube, wir sind nur als Volk geblieben, weil die Ägypter uns verknechtet.
Ja, ja, sie haben uns geholfen damit, das stimmt. Die Antisemiten helfen uns in dieser
Hinsicht. Natürlich.
Die lassen uns
ohne Antisemiten.
Die lassen uns nicht assimilieren.
Ohne Antisemiten gibt es heute kein Judentum.
Ja. Ja, hören Sie mal, in Russland gab es Leute, in Russland, im kommunistischen Russland gab es Leute, sie durften, man durfte ja kein Judentum mitbekommen. Wie hat man dann gewusst, man ist Jude? Man ging in die Klasse und die Klassenkameraden haben schon dafür gesorgt.
Man dürfte sich nicht als jüdisch nennen, aber man im Pass stand.
Das stimmt. Aber ich sage, die Lehre, man konnte nicht in die Schule gehen und Religionsunterricht bekommen. Das wurde verdächtig von Propaganda
verwendet. Aber jeder wusste, dass er Jude ist. Das stand auch im Pass.
Ja, wenn man alt genug war, um den Pass zu lesen. Aber das kleine Kind kommt in die Klasse, haben schon die Klassenkameraden gesorgt.
Die Nase verrät.
Volksidentität.
Man schlägt nicht gegen die Nase, nicht gegen den Pass.
Volksidentität. jetzt. Eine von diesen Dingen ist, die waren Gedurim Barayot. Sie haben die Sexualmoral eingehalten. Dann heißt es hier so: Uminayin shelon nechshedu al erva. Wie weißt du, von wo entnimmst du so eine Gedanke, dass sie die moralische, die Sexualmoral eingehalten haben? Dass man nicht verdächtigen müsste, dass jemand fremd geht. Sagt der Midrash, wieso? Weil es gab einst einen Bericht von einer Frau, die ihrem Mann untreu war. Von einer jüdischen Frau. Und dieses Bericht wurde verkündet, an der Decke gehangen. Warum? Weil das war das Neue. Es war, was jeden Tag geschieht, berichtet man nicht in den Zeitungen. Ja? Dass die Bundeskanzlerin heute Morgen Frühstück hatte, geht keinem an. Ja? Weil sie hat jeden Tag Frühstück. Wir haben auch Frühstück. Wenn es etwas Besonderes gibt, berichtet man. Und hier hat man berichtet. Wie hat man berichtet? Letzter Schabbes haben wir den Abschnitt Emor gelesen. Und da heißt es, und es ging ein Mensch, der Sohn einer jüdischen Frau, einer Israelitin und eines ägyptischen Mannes. Und er hat gestritten mit einem jüdischen Mann. Also jemand, der jüdisch ist, aber nur von der Mutter, also er ist jüdisch, aber er ist halachisch jüdisch, aber sein Vater war nicht jüdisch.
Damals
hat gestritten mit einem normalen, allgemeinen Juden. Was damals?
Diese Regelung gab es
diese Regelung erst von der Zeit nach dem Zweiten Tempel kommt, können Sie nicht belegen. Das ist eine Theorie, die stammt aus Kreisen, die nicht traditionstreu ist, aber sie ist nicht zu belegen. Wenn Sie betrachten, man kann aus der Torah, aus dem Tanach zeigen, dass es verschiedene Stellen gibt, wo es eher wahrscheinlich ist, dass man schon damals diese mutterliche Identität hatte. Ja, zum Beispiel, ich mache ein Beispiel. Samson der Prophet Shimshon, hat sich verliebt, nicht einmal, jedes Mal, in nicht-jüdischen Frauen. Und er fragt, da kommt seine Eltern und sagte, ich habe mich verliebt in ein Mädchen. So ein wunderbares Mädchen. Liebe Eltern, könnt ihr doch nicht bitte fragen, dass man sie mir in ihr geben soll? Und dann fragt er, wer ist dieser, die junge Dame? Ja, sie kommt von der nächsten Stadt. Nächste Stadt, das sind Philister. Kannst du dich nicht ein jüdisches Mädchen aussuchen? Du musst so, ich mag sie so. Das ist eigentlich, was dort geschrieben ist, ja? Jetzt, Entschuldigung, aber wenn mit ihr die Frau automatisch jüdisch wurde und die Kinder, die waren jüdisch, ja, warum waren die Eltern so bestürzt, dass er sich verliebt hat in eine Philisterin? Das ist eine von vielen Beispielen, die zeigen, dass die mutterliche Identität damals schon bedeutend war. Man kann es aber nicht 100% belegen, nicht auf eine Art und nicht auf eine andere Art. Also wir traditionell haben natürlich unsere Erbe, unsere Tradition, wie wir behaupten, dass das war. Aber man kann es nicht 100% belegen, aus dem einfachen Grund, dass die Tora sich kurz fasst. Ich habe das schon früher gesagt, im früheren Shiur. Die Tora fasst sich sehr kurz und manchmal müssen wir mit Hinweisen arbeiten. Aber ich gebe Ihnen noch einen Hinweis. Die Ruth ist das Prototyp einer Frau, die übergetreten ist. Sie war verheiratet mit einem jüdischen Mann. Und ihre Schwester war verheiratet mit ihrem Schwager. Ja? Zwei Schwestern waren verheiratet mit zwei Brüdern. Praktisch. Man muss nur einen Satz Machetonim haben. Jedenfalls, in der Geschichte haben sie geheiratet. Und irgendwann später ist die Ruth übergetreten. Aber zwischen der Ehe und dem Übertritt ist etwas geschehen, nämlich alle Männer der Familie sind verstorben. Jetzt, was will die Geschichte damit sagen, dass die Männer alle verstorben sind? Es scheint, dass die Kombination, sie sind von Israel weggegangen und geheiratet haben sie in Mischehen, ja, also die haben alles weggelassen, dass das eine Selbstverurteilung war. Nicht, weil die Damen unwürdig waren. Die Ruth, die war schließlich die Urgroßmutter von David, vom König David. Das ist die Ruth, weil sie war eine würdige Frau. Ihr Mann war weniger würdig, scheint es. Ja, aber da sieht man wiederum, sie ist nicht automatisch Teil des Volkes geworden. Sie musste später übertreten. Ja? Und das früher wurde zusammen mit allen anderen Umständen, also mit dem Verlassen des Landes, was weiß ich, wurde alles als Sünde dem Mann zugerechnet. Und dem Schwiegervater, Schwager, ja, okay, gut. Daraus entnimmt man, dass das eigentlich schon, es passt sehr gut mit deiner Gedanke, dass damals schon die mutterliche Identität wichtig war. Für uns aber wichtig, es gab diesen Streit zwischen diesen zwei Individuen. Der eine ist ein Jude, der auch einen jüdischen Vater hat, der andere ist ein Jude, dessen Vater nicht jüdisch ist. Lesen wir jetzt weiter. Pirsema Katuv, der Vers hat sogar verkündet, wer seine Mutter war. Warum war das so wichtig zu sagen, wer die Mutter war? Die Geschichte, und es gab einen Mensch, der eine jüdische Mutter hatte und einen nicht-jüdischen Vater. Und er hat gestritten mit einem Menschen, der eine jüdische Mutter und einen jüdischen Vater hatte. Und der andere, der Sohn des Ägypters, der hat geschimpft und er wurde ein Gotteslästerer, ja, noch sprach Gotteslästerung und dafür musste man sehen, was mit ihm zu tun. Gut, das war eine schlimme Sache. Warum muss man uns erzählen, wer die Mutter war? Es heißt dort, Veshem Imo, die ganz am Ende der ersten der breiten Zeilen. Veshem Imo und der Name seiner Mutter, Shlomit bat Divri, Lamataydan. Die Shlomit Tochter von Divri. Warum ist das wichtig? Amura Botin Zuchonam Libracha sagt unsere Weisen, seligen Andenkens. Noxim ayu mina mitzrim. Die Noxim, also die Überseher, die waren Ägypter. Veshotrim Israel und die Überseher waren Israeliter. Das heißt, ja, Kapos. Nur man darf sie nicht Kapo nennen, aus einem einfachen Grund. Wie wir aus einer anderen Quelle wissen, werden sie gelobt, weil in der Tora ist es so, die haben sich schlagen lassen, weil sie weigerten, ihre Untergestellten strenger zu treiben. Und da gab es verschiedene, okay, also das war ein guter Kapos. Okay. Das war ein guter Kapos. Das war ein Kapos, ich weiß nicht einmal, ob alle gut waren, aber manche waren gut jedenfalls. Kapos. Die Shotrim waren Kapos und die Noxim waren über die Kapos. Noges, Mumunel, Asera Shotrim. Für jede 10 Kapos gab es einen Noges. Shoter, Mumunel, Asera Israel. Und jeder Kapo hatte 10 israelitische Sklaven unter ihm. Weil Juan Noxim Olchim Levate Ashotrim, Bashkama, Lotziam Limlachtam Likrata Gever. Ganz früh am Morgen, als die Alarm. Das Alarmuhr geklingen hat, nämlich weil der Weckeruhr war was? Die Hahne hat gekreist, ja?
Muezzin.
Muezzin, genau.
Muezzin hat gerufen.
Ja, Muezzin. Sorry. Ja. Dann ging der Überseher zum Kapo am Morgen und hat ihn aus dem Bett getrieben. Jetzt geh arbeiten. Pamachat, einmal, Halach Noges Mitzri, ging ein ägyptischer Überseher, Etzel Shoter Israel, zu einem jüdischen Kapo, wo Nathan Einav Bishto. Und er hat seine Frau angeschaut, Taifatoar, sie war eine prächtige Schönheit. Blimum, fehl makellos. Amad, Lishat Kirat Gever. Dann hat er gewartet, und wenn der Wecker geklingen hat, ja, der Hahn hat geschrien, Wozjomi Beto hat ihn aus seinem Haus vertrieben, geh arbeiten. Aber dann, Chazar Mitzri, ging der Ägypter zurück, jetzt sehen Sie, wie der ägyptische Mann, der einen Jüdischen geschlagen hat, und dieser ägyptische Mann, den hat Moshe gesehen, wie das verbunden ist mit den 4 Qualitäten, weshalb unsere Vorfahren aus Ägypten erlöst werden konnten. Sie sehen, wie alles, die ganze Suppe wird langsam an geordnet. Wir haben gefragt, was hat eine mit dem anderen zu tun? Unsere Vorfahren waren treu. Und in einem Fall gab es, wo ein Überseher dann den Kapo rausgeschmissen hat aus dem Haus am Morgen, der soll gehen arbeiten, dann kam er zurück, und er hat Verkehr, es war noch dunkel sogar, ja, noch vor Sonnenaufgang, es war noch dunkel, er ist zurückgekommen, hat so eine schöne Stimme gemacht und er hat Verkehr gehabt mit der Frau. Weil das, sie dachte, das ist keine Vergewaltigung, sie dachte, das ist ihr Mann. Ja, er hat so schön mit der Stimme gemacht, ich weiß, er war ein guter Schauspieler. Mit Abramimenu, und dann wurde sie schwanger von diesem Verkehr. Chazar Baala kam dann ihr Mann zurück. Er ist zurück, er hat ein Sandwich vergessen, ist er zurück zu Hause gegangen. Und plötzlich sieht er, schon schwarz verdorben, sagt man nicht, ja? Vor den Augen ist schwarz geworden. Sieht er, dieser Mann kommt gerade jetzt von seinem Haus nach Hause. Sha'al, dann kommt er zu Hause, er sieht gerade, wie der Ägypter rausgeht. Sha'al Ota, hat er ihr gefragt, er war ganz besorgt. Shema Naga Bach, hat er dich vielleicht berührt? Mhm. Er weiß, was er dich angetan hat, arme Frau. Amra Lohen, ja, usvura ni shatau, ich dachte, es war du. Kevan Shiada Noges, natürlich, gut. Kevan Shiada Noges, sobald der Kapo, der Überseher verstanden hat, Shergishbo, dass der Kapo verstanden hat, was er getan hatte, Herzirol Avodata Perech, hat er ihn abgestuft aus Kapo. Er wurde wieder ein Untergestellter, ein Sklave. Vaya Makeoto, er hat einen schwierigen Arbeiter, niedrigender Arbeiter, hat ihn geschlagen, und Vakesh Logo, um zu versuchen, ihn so umzubringen. Vaya Moshe Roe Oto, Moshe hat ihn gesehen, und Mabit Bo hat dann angeschaut. Er sieht diese Szene, es ist abnormal. Wenn er Moshe mit dem Pharao spricht und ihm sagt, du sollst einen Tag freigeben, damit sie sich wieder Kraft haben können, der Pharao ist einverstanden. Und hier sehen wir jemanden, der ist unmenschlicher als der Pharao. Warum ist er so unmenschlich? Mabit Bo hat ganz genau geschaut. Vera Beruach HaKodesh, mit einer Art Stufe der Prophezeiung, mit dem Heiligen Geist, hat er gesehen, Masha Asaba Beit, was dieser Überseher getan hatte beim Haus, der Israeliten. Vera'a mash asid la'asot lo basadeh. Ja, und er hat gesehen, wie dieser versucht, um den Mann, den Ehemann der Frau zu ermorden. Amar hat er gesagt, Vadai, ganz sicher unter diesen Umständen, sehe dieser Mann Chayav Mita, der ihm gebührt, dass er hingerichtet werden soll. Komoshe Katu. Was?
Der König David hat dasselbe gemacht, oder?
König David hat eine andere Geschichte. Hier sieht er, das ist ein schlimmer Typ. Mit König David ist eine interessante Geschichte, aber das können wir nicht in 5 Minuten lösen. Dafür brauchen Sie mindestens 5 Lektionen. Weil das ist so enorm profund, tief, aufreizend. Man muss viel Text dafür lesen. Hat er dann gesehen, was geschieht? Es ist geschrieben, auch in unserem Wochenabschnitt. Unmittelbar nachher. Umake Adam Yumat, auf der nächsten Seite jetzt, und der, der einen Menschen eigentlich erschlägt, soll hingerichtet werden, sagte aber Make, ich habe im Vers heißt es, Ratiin, erschlagen. Aber wie in Deutsch, erschlagen und schlagen ist so nah aneinander, auch in Hebräisch. Ja? In Hebräisch muss man nicht mal er dazu sagen. Es kommt auf den Kontext drauf an. Make Adam heißt, er hat den Menschen erschlagen oder er hat ihn geschlagen. Und Moshe sagt, der schlägt ihn, um ihn zu erschlagen, dafür soll er hingerichtet werden. Noch vor, dass es ihm gelingt, um den anderen zu erschlagen. Vlod, so nicht nur versucht er jemanden zu ermorden, sondern Sheba al Ishto Shel Datan. Ja? Ba al Ishto, ja? Er kam zur Frau, ja, von Datan. Das ist noch eine Geschichte für sich, warum hier einen Namen erwähnt wird. Al Kach Chayav Ariga. Da auch muss er hingerichtet werden mit einer anderen Todesstrafe. Shenemar, wie es heißt. Und das ist ein bisschen früher, wenn wir in der Tora, im gleichen Buch, im 3. Buch Mosche, im 20. Kapitel, Mot Yumat Anoev Anoafet, wenn eine verheiratete Frau und ein Mann, der nicht ihr Mann ist, zusammen Verkehr haben, dann tun sie sich verschulden an einer Kapitalsünde. Ja, sagt er, okay, der hat zwei Ziegen auf dem Kopf, ja, zwei rote Punkte. Eins, er will jemanden umbringen, zwei, er hat diese Frau, er ging fremd mit dieser Frau. Die Frau wusste nicht. Also die Frau ist nicht schuldig.
Das ist doch nur für Juden, diese Gesetze. Das ist doch nicht für Ägypter ausgelegt. Oder war das schon damals, die Bibel auf die Ägypter gedacht?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Midrash kann man sich vorstellen manchmal, ja, oder in spätere Erklärungen, tut man gewisse Torah-Werten projizieren auf jener Zeit in der Vorantike. Aber ich glaube nicht, dass der Midrash das hier so meint, sondern es gibt gewisse Werte in der Torah, die universell sind. Und Sexualmoral ist einigermaßen universell. Es gehört zu den 7 noachidischen Mitzvot. Nicht alles, was uns verboten ist, ist auch für Nichtjuden verboten.
Moment, jetzt haben wir doch die Situation in Deutschland oder in Frankreich, wo
an Shavuot am Abend, am Tag vor Shavuot, gehen sie früh schlafen. Und sie stehen auf am Morgen, gut ausgeruht. Sie dürfen sogar abends noch einen extra, zu 17 Uhr, 18 Uhr, nehmen sie 17 Uhr, nehmen sie noch einen Schlafchen. Und dann kommen sie in die Synagoge. Über Nacht werden wir von diese und andere Themen sprechen. Aber kurz gesagt, ja, Sie haben recht.
Aber eigentlich ist wunderlich.
Aber es ist komplexer als das.
Weil darüber kann man gar nicht viel sprechen, das ist alles geissert. Das heißt, all diese Sachen, ja, meinetwegen jetzt irgendwelche homosexuellen.
Ja, gut, bleiben wir bei Midrash. Die Zeit ist uns schon ausgelaufen und ich will bei Midrash bleiben. Ja? Ja. Eigentlich sollte das hier schon vorbei sein, wir haben noch 3 Zeilen.
Dann ist doch, was die Moslems sagen, die richten sich nach der Scharia, wo sie leben, doch gerecht. Irgendwie als Jude müsste man das.
In der Torah ist nicht so, dass alle Werten der Torah für allen gelten. Nicht alle Pflichten sind für alle, aber es gibt Grundwerten. Und diese Grundwerten sind für alle. Jetzt, wie sich das in der Realität erarbeitet, das ist ein interessantes Thema. Ja? Aber wiederum, wenn ich jetzt davon rede, dann sitzen wir noch eine Stunde und ich will noch die drei letzte Zeilen. Ja. Okay,
gut.
Ja. Das ist die Erklärung von dem, was geschrieben ist bei der Geschichte von Moshe. Und er wand sich hin und her. Was heißt er wand sich? Also die einfache Erklärung ist, er wand sich rechts und links, um sicher zu sein, dass keiner ihn sieht. Und erst dann hat er den Ägypter erschlagen. Aber dieser Midrash will das erklären als Vaifen Kovacho Ra'a Me Asalo Babait und Me Asalo Basadeh. Vaifen Ko, er hat in eine Dimension geschaut, Vacho in eine andere Dimension. Er hat sich beide Sünden des Mannes überlegt. Zu Hause hat er die Frau ohne ihr Wissen vergewaltigt. Und auf dem Feld hat er den Mann erschlagen wollen. Und für diese zwei Sünden hat Moshe entschieden, ihn hinzurichten. Das ist dir klar. Jetzt, hier haben wir mit einer ganz anderen Art Midrash zu tun. Das ist schon nicht mehr ein Midrash, der so nahe mit dem Pshat, mit der einfachen Leserweise verbunden ist. Dieser Midrash ist ein bisschen mehr spekulativ. Er versucht, verschiedene Texte miteinander zu verbinden. Genau wie es Ökonomie der Worte gibt, gibt es auch Ökonomie der Szenen, der Persönlichkeiten. Das ist ein Prinzip, der von bestimmten, ein bestimmter midrashischer Prinzip. Ökonomie der Worte ist ein sehr breit akzeptiertes Prinzip. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Allgemeinen, wie wir Torah lesen. Übrigens nicht nur Torah, sondern in Literatur kennt man das auch einigermaßen, aber bestimmt im Torah.
Alles ein altes Israel hat. Ein normaler Mensch, ein Mörder umbringen
dürfen? Ja,
hat man schon
dürfen. Unter Umständen. Aber hier ist es umso wichtiger, weil er den Typ noch nicht umgebracht hat und er will ihn umbringen. Da ist es noch die Rettung des Typs. Ja? Eigentlich nach der Halacha, wenn A B ermordet, sind die folgenden Bedingungen erforderlich, um A hinzurichten. Jemand muss den A gewarnt haben. A, passe auf. Wenn du jetzt B tötest, dann wirst du dich verschulden an eine Sünde, wo du hingerichtet werden kannst. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist, es muss Zeugen geben. Zwei koschere Zeugen. Zwei Männer, die nicht miteinander verwandt sind, die durch und durch ehrlich sind. Und dann muss man sie deutlich erforschen, um sicher zu sein, dass sie die genaue Wahrheit sprechen. Nur unter diesen Umständen war es möglich, um jemanden hinzurichten. Jetzt sagen Sie mir mal, wer wird, nachdem er verwarnt wird und er versteht, hier gibt es ein paar Zeugen, weiterhin noch die Sünde machen? Na, wenn er ein Mischigene ist, der nicht versteht, dann kann man ihn auch nicht hinrichten, weil er kann nicht verstehen, dass man ihn verwarnt hat. Also nicht ein ganzer Mischigene.
Die Angabe des Gesetzes ist ja Verwarnung.
Nein, man muss speziell ihm sagen, das ist deine Sünde, du wirst damit dich
du auf Schabbes Auto, wenn du noch mal
strafbar machen.
Wirst du gesteinigt werden.
Ja? Und sonst gibt es keine Todesstrafe. Das heißt, die Todesstrafe war mehr eine Abschreckung, eine theoretische Abschreckung, als eine tatsächliche Sache. Der Wunsch ist natürlich, dass wir genug Leute haben, die sagen werden, pass auf, sonst passiert dir etwas und das soll reichen. Jetzt, dieser Midrash aber, zurückzukommen, dieser Midrash funktioniert mit Ökonomie der Persönlichkeiten und der Szenen. Das ist schon nicht ein so breitwichtiges Konzept. Aber es gibt Zugänge im Midrash, die versuchen, alle Arten Texte miteinander zu verbinden, auch wenn keine textuelle Hinweise sie miteinander verbindet. Manchmal gibt es Texte, die weit voneinander stehen, aber weil es eine gleiche Phraseologie gibt, es gibt gleiche Wortleutungen, dann weiß man, dass sie miteinander in Verbindung gebracht werden sollen. Hier aber gehen wir einen Schritt weiter. Dinge, die miteinander scheinbar überhaupt nichts zu tun haben, werden aber doch miteinander in Verbindung gebracht. Das ist eine midrashische Methode. Und das ist eine midrashische Methode, die schon ein bisschen auf eine eigene Ebene funktioniert. Und was das uns eigentlich sagt, Und hier basiert er sogar auf einem Prinzip, der irgendwo anders gelehrt wurde. Das ist so ein Gebäude mit mehreren Stockwerken. Ja? Wir haben eine Geschichte, die stimmt. Man braucht keine Elaboration. Wir haben keine großen Fragen über diese Geschichte. Es gab einen Ägypter, der hat einen Juden geschlagen und Moshe hat ihn hingerichtet. Ja? Das ist ganz einfach. Da braucht man keine zusätzlichen Erklärungen. Eigentlich, nein, deutlich, der Ägypter hat den Juden gefährdet, er hat ihn stark geschlagen, das ist ganz deutlich. Und darum hat Moshe ihn getötet. Aber der Midrash will zusätzliche Erklärungen suchen finden. Warum? Wahrscheinlich, weil der Midrash unzufrieden ist mit der Gedanke, dass Moshe, der große Gerechte, der so nach der Gerechtigkeit läuft, nicht mindestens sich tief überlegt hätte, soll dieser Mann richtig umgebracht werden oder nicht.
Vielleicht hat er ihn so aus Versehen umgebracht, zu stark geschlagen.
Das wäre einfach.
Das glaube ich nicht. Vom Text sieht es aus, er hat ihn geschlagen und er hat ihn versteckt im Sand. Das heißt, er hat ihn sehr hart geschlagen.
Okay.
So sieht es so aus. Und also er hat ihn umgebracht. Der Midrash will erstens hier eine Konstrukt, Moshe Rabbeinu hat sich überlegt. Es gibt Gründe. Außerdem gibt es ein Prinzip, den wir finden, Drosch und Kabelschal. Man versucht manchmal Erläuterungen zu finden, das ist eine Übung. Eine spekulative Übung, die uns schärfer macht in unserem Verständnis. Wir sollten sehr gut Torah kennen. Wenn wir mitten am Anfang des zweiten Buch Moshe sind, soll man so aus dem dritten Buch Moshe zitieren und direkt ab, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist eine Technik, um Dinge zusammenzubringen. Das ist eine, man kann sogar das als Art meditative Technik betrachten, um das Material tiefer zu verstehen. Dann sucht man die Möglichkeit, kann ich eine Verbindung finden? Und das heißt nicht, dass es diese tatsächlich gab. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Wiederum im Kabbalah hier in der Kabel, wenn das so war, in Ordnung. Aber es kann auch durchaus sein, dass das keine Erklärung des Textes ist, sondern ein Versuch, um Texte miteinander zu verbinden, weil man das kann. Um uns damit all diese Abschnitte im Leben zu bringen. Damit tut man eine Geschichte erschaffen, die animiert, sie ist nur eine Allegorie vielleicht, aber sie animiert all diesen Geschichten.
Ja, die Kabbalah meint sogar, dass...
Nein, ich sage Kabbalah, meine ich Tradition, die wir mitbekommen haben. Ja, im Kabbalah, in der Kabbalah ist ein Standardsatz, den man in vielen, vielen Werken findet, das kommt aus dem Talmud ursprünglich, um zu sagen, wenn die Erklärung einfach so ist, sie stimmt, okay, aber wenn ich das selbstständig versuche zu verstehen, dann muss ich nicht unbedingt so die Sache erklären. Das ist eigentlich...
So, ja, Kabbalah nimmt Besuch auf diese Person und sagt, da war die Seele von Kain in diesem Ägypten. Ja?
Das ist mal bestimmt. Aber das ist eine andere Sache noch. Das ist noch eine ganz andere Sache. Das ist Kabbalah im Sinne von Mystik und ich sprach nicht davon. Und das wäre interessant für ein anderes Mal. Gut, damit möchte ich den Shiur für heute abschließen.
Dankeschön.